Ja, wir sind am Ende unserer Predigtreihe zum Thema Gebet angelangt. Und am Ende einer Reihe will man ja irgendwie immer den Sack schön zuschnüren, alles irgendwie nochmal schön zusammenfassen, einen prägnanten Überblick geben. Schön wär's. Ich hatte es mir fest vorgenommen. Aber je mehr ich versucht habe, diesen Sack zuzuschnüren, desto weiter ist er mir aufgerissen. Und je mehr hat sich der Inhalt am ganzen Boden verteilt. So ungefähr fühlt sich's für mich mit dem Thema Gebet an. Und ich weiß nicht, ob es noch anderen so ging wie mir. Aber je mehr wir in den letzten Wochen über Gebet gehört haben, desto weniger habe ich Gebet verstanden. Desto mehr Fragen hat es sich in mir aufgetan, desto größer das theologische Ringen und das persönliche Grübeln. Kann ich Gottes Meinung wirklich mit Gebet ändern? Wenn Gott sowieso alles prädestiniert hat, wieso beten wir dann überhaupt? Warum hört Gott manche Gebete und nicht andere? Ja, das sind ja so komplexe Fragen. Und dann bin ich ganz schnell mit so Gedanken dabei wie, Gott, ich verstehe das einfach nicht. Herr, es ist schwer für mich, das mit meinem Bild von dir zu vereinbaren. Gott, die Gefühle, die das in mir auslöst, da bin ich am Ringen. Und dann merke ich, habe ich da gerade doch gebetet? Es waren ja eigentlich nur, dass ich meine Gedanken und Gefühle ausgesprochen habe. Aber dann denke ich auch, vielleicht darf es doch auch simpel sein manchmal. Vielleicht muss es nicht immer kompliziert sein. Vielleicht ist auch eine simple Einfachheit dabei, einfach das auszusprechen, was wir fühlen. Und Gott unsere Gedanken zu bringen, egal ob es auch Fragen oder Zweifel sind. Und wenn es dir vielleicht bis jetzt auch ähnlich ging, dass dich dieses Thema vielleicht ein Stück weit überfordert, dann hoffe ich, dass wir heute gemeinsam eine Sache lernen dürfen. Gebet darf auch simpel sein. Ein simples vor Gott kommen und ihm bringen, was wir haben. Das wollen wir heute gemeinsam anschauen mit dem Thema Prayer of Surrender oder Gebet der Ergebung, Gebet der Hingabe. Ja, dieser Dein Wille geschehe Satz im Vater Unser. Und ich muss sagen, bei den Worten Dein Wille geschehe ist mir erstmal eine ganz banale Alltagssituation in den Sinn gekommen, die bestimmt nicht nur ich kenne. Abends, wenn unsere Jungs im Bett sind und William und ich dann endlich vorm Fernseher sitzen, dann fängt erstmal die Abendaktivität schlechthin an, die Filmauswahl. Vor kurzem haben wir bei uns im Staff-Team über Vision gesprochen und ich glaube, Simon war es, der erwähnt hat, dass die Vision von Netflix lautet, Langeweile abzuschaffen. Und ich bin aber inzwischen komplett der Meinung, dass zumindest ein Nebenziel von denen ist, Konfliktmöglichkeiten oder Möglichkeiten zu schaffen, um Konfliktmanagement zu üben. Denn bei der schieren Auswahl an Filmen ist, glaube ich, eher Konflikt bei manchen vorprogrammiert. Ja, da ist viel Raum zum Kommunikation üben da. Und bei uns verläuft eine typische Abendszene dann ungefähr so. Ich sage dann ganz unschuldig, was willst du schauen, William? Und er antwortet, nee, such du ruhig aus. Nee, wirklich, du kannst es ruhig aussuchen. Er fragt dann extra nochmal nach, okay, bist du dir sicher? Ja, was immer du willst. Und dann listet er seine Optionen. Wie wäre es mit dem Film? Boah, nee, da kann ich ja wochenlang nicht schlafen. Wie wäre es mit dem Film? Nee, sowas haben wir auch gerade erst geschaut, gar keine Lust. Okay, dann was ganz anderes. Wie ist es mit dem? Oh, nee, auch irgendwie nicht. Ist nicht das Richtige. Und so geht es dann eine Weile, bis mein Mann gnädiger und liebevollerweise dann doch vorschlägt, dass wir das schauen, was ich mir von Anfang an ausgesucht hatte. Gott sei Dank für ihn passiert das nicht allzu häufig, aber doch oft genug, dass William inzwischen genau weiß, was du willst, heißt nicht wirklich, was du willst. Eigentlich heißt es viel eher, such dir was von meiner vorgenehmigten Liste aus an Sachen, die ich schauen würde, am besten das, worauf ich schiele. Wenn wir ehrlich sind, ist das doch ein bisschen wie wir beten, oder? So viele von uns haben schon unzählige Male das Vaterunser gebetet, mitgesprochen, zitiert, auswendig gelernt. Wie oft hast du diese drei Worte schon in den Mund genommen, ohne genau zu wissen, was du sagst? Dein Wille geschehe. Rollt ja auch schnell über die Lippen, gell? Klingt auch so schön fromm und friedlich, nicht? Dein Wille geschehe. Sind wir uns da aber wirklich sicher? Oder ist das wie bei der Netflix-Auswahl, dass wir eigentlich eher meinen, dein Wille geschehe, Vater, aber sieh im Anhang meine vorgenehmigte Liste an Optionen, wie das Endergebnis aussehen soll. Weil so Horror kann ich gar nicht und auch nichts zu Spannendes. Comedy ist okay, aber wirklich nichts, was zu sehr aufwühlt. Und immer schön mit Happy Ending, okay? Ach, weißt du was, Herr, vielleicht ist es doch am leichtesten, wenn ich selbst aussuche. Also passt dir auch mein Wille geschehe? Ja, dein Wille geschehe ist, glaube ich, einer der schwersten Gebete, die wir beten können, weil es ja mit kompletter Kontrollübergabe zusammenhängt. Und dann ja fast immer in viel krasseren Szenarien als nur eine Filmauswahl. Vielleicht bist du gerade konfrontiert mit einer Situation, die einfach abgrundtief schwer ist. Und wo das Endergebnis für dich so ungewiss ist und du nichts aus deiner eigenen Kraft dazu beitragen kannst, dass es so ausgeht, wie du es dir wünschst. Dein Ehepartner will die Scheidung und anscheinend wird nichts dessen Meinung ändern. Du bist mit einer Diagnose konfrontiert, die dein komplettes Leben auf den Kopf stellt und es sieht düster aus. Ein Familienmitglied liegt im Koma und die Ärzte sind pessimistisch. Du hast deinen Job verloren und hast keine Ahnung, wie du die Rechnungen bezahlen sollst. Kannst du das Endergebnis dieser Situationen abgeben und ehrlich beten? Ich überlasse dir den Ausgang dieser Situation, Herr. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Vielleicht ist es aber auch einfach der Gedanke an deine Zukunft. Und so wie du dir deine Zukunft ausmalst, die Pläne, die Träume, die Wünsche, die du hast, die Karriere, die du machen willst, die Ehe, die du schließen willst, die Kinder, die du aufwachsen sehen willst, das Haus, das du bauen willst, das Studium, das du abschließen willst und das Buch, das du schreiben willst. Kannst du diese Träume loslassen und wirklich ehrlich beten? Aber wenn du das nicht willst, Gott, dann soll dein Wille geschehen, nicht meiner. Puh, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich gestehen muss, ich bring's nicht über die Lippen. Wo sich alles in meiner Seele dagegen sträubt, diese Wörter auszusprechen. Warum? Weil ich Angst habe, dass es tatsächlich Bereiche geben wird, wo mein Wille im kompletten Kontrast zu Gottes steht. Zum Beispiel meine Kinder, mein Mann, meine Familie. Ja, das sind Sachen, die sind nicht auf meiner vorgenehmigten Liste. Heute sind wir also mit dieser Riesenfrage konfrontiert. Was tun wir, wenn Gottes Wille im kompletten Kontrast zu meinem steht? Genau das wollen wir heute anhand eines der spannendsten Texte anschauen. Ich weiß, jeder Prediger sagt, der Text ist der spannendste heute, aber heute stimmt's wirklich. Denn wir sehen in diesem Text ja jemanden, der mit einer Situation konfrontiert ist, wo Gottes Wille im kompletten Kontrast zu seinem menschlichen steht. Und er trotzdem beten kann, dein Wille geschehe. Ich glaube, wir werden sehen, dass es einer der schwersten Gebete ist, die wir beten können, aber auch einer der erfüllendsten. Das ist der Hauptgedanke heute ein bisschen, dass dein Wille geschehe Gebet einer der schwersten ist, die wir beten können, aber auch einer der erfüllendsten. Ja, es geht um Jesus in Gethsemane. Diese Passage ist eine, die uns Jesus am allermenschlichsten darstellt. In keiner anderen Szene ist Jesus so sehr Mensch wie hier. Denn er wird ja konfrontiert mit einer Situation, in der sein menschlicher Wille im kompletten Kontrast zu Gottes steht. Wir lesen hier von einem Jesus, der genau weiß, dass seine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Er weiß, er wird gleich von einem seiner Jünger verraten werden. Er weiß, es ist nicht lange, bevor er einem grausamen Tod ins Auge blicken muss. Direkt nach dieser Szene am Ölberg wird Jesus verhaftet und vor Gericht gebracht. Und es wird entschieden, dass er gekreuzigt werden soll, dafür, dass er behauptet, Sohn Gottes zu sein. Er wird gefoltert, geschlagen, verspottet, verhöhnt und schließlich gekreuzigt. Der Kreuzestod wird als einer der grausamsten Urteile in der Antike bezeichnet. Und das ist hier Jesus' Realität. Und hier begegnen wir ihm, in seiner verletzlichsten Stunde, wie er sich auf den Ölberg zurückzieht, um sich auf das vorzubereiten, was kommt. Lesen wir noch einmal ganz kurz den Bericht aus einem anderen Evangelium. Was tut sich in Jesus hier in dieser Situation? Ich lese kurz aus Lukas. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und die Angst, und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus sagt hier ganz klipp und klar, ich will das nicht machen. Alles in ihm will diesem Leid, dem Schmerz, dem Tod entkommen. Er nennt, was er fühlt. Und wir sehen in Matthäus vom Predigtext vorhin, dass er sagt, er ist überwältigt und bis zum Tode betrübt. Er fragt Gott ganz direkt, ob er nicht den Kelch an ihm vorübergehen lassen kann. Und der Kelch ist hier ein Symbol für das Leiden, das ihm bevorsteht. Es wird glasklar beschrieben, wie krass Jesus hier empfindet. Panische Angst, die sich in der menschlichsten Art und Weise zum Ausdruck bringt. Fluchtgedanken und Blutschwitzen. Eine Psychologin erklärt, dass unser menschlicher Körper genau solche Symptome in Todesangstzuständen empfindet. Sie sagt, unser Organismus ist darauf aus, sich am Leben zu erhalten. Wird Gefahr gemeldet, kommt es zu einer Alarmreaktion. Das sympathische Nervensystem tritt in Aktion. Es ist zuständig für die Aktivierung unseres Körpers. Unser Körper wird auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Flucht wäre hier Jesus' Präferenz gewesen. Und auch das Schwitzen wie Blut ist nicht nur ein schöner Euphemismus, sondern eine mögliche körperliche Reaktion zu Todesangst. Wenn man das recherchiert, dann berichten Mediziner immer wieder davon, dass Menschen, die unter Todesangst stehen, wirklich Blut schwitzen können. Als Grund wird vermutet, dass die körperliche und psychische Anstrengung so intensiv ist, dass die Blutäderchen unter der Haut platzen. So ist die Hämatidrose, der medizinische Name dafür, bei vielen zu Tode verurteilten Häftlingen schon vorgekommen. Ja, Jesus empfindet in diesem Moment eindeutig eine der krassesten menschlichen Emotionen, die man durchmachen kann. Und er sagt ganz eindeutig, mein Wille wäre was anderes. Mein Wille wäre nicht gefoltert zu werden, nicht gekreuzigt werden zu müssen. Sein menschlicher Wille steht im Kontrast zu Gottes. Und dennoch betet er, dein Wille geschehe. Damit zeigt er, so der Exeget Osborne, seinen tiefen Wunsch, dass Gott das Leiden, das bevorsteht, wegnimmt, dass er einen anderen Weg findet. Aber sein tiefster Wunsch ist es, Gottes Willen erfüllt zu sehen. Hier ist es also, wo Jesus über sich selbst siegt. Ja, er gibt sich dem Willen des Vaters hin, auch wenn es das Schwerste ist, was er je gebetet hat. Jesus wusste, sich unter den Gottes Willen in dieser Situation zu stellen, heißt, das Undenkbare durchmachen zu müssen. Er hätte es nicht sagen müssen, hätte nicht beten müssen, dein Wille geschehe. Jesus hätte sich dazu entscheiden können, seinem eigenen Willen zu folgen. Ein anderer Kommentar schreibt, dass hier die dreimalige Versuchung aus der Wüste wiedergespiegelt wird. Denn dreimal geht Jesus ja zurück zum Beten, nachdem er die Jünger schlafend vorfindet. Und dreimal war es eine Versuchung, seinem eigenen Willen zu folgen. Sein größter Gebetskampf, aber auch seine größte Versuchung. Er hätte nämlich drei Wege gehabt, wie er dem Leid entkommen kann. Erstens, sagt der Kommentar, er hätte über kurzem Weg über die Ölbergkuppe in die Wüste fliehen können. Zweitens, er hätte einfach den Kreuzestod ablehnen dürfen. Und drittens hätte er den Vater um mehr als 12 Legionen Engel bitten können, um seine Feinde in die Flucht zu schlagen, so Vers 53. Aber er tat es nicht. Nein, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, betet er. Dein Wille geschehe ist das schwerste Gebet, wenn das im Moment Leid und Schmerz und Trennung bedeutet. Jesus zeigt uns das ganz eindeutig hier, wie hart es sein kann. Und doch glaube ich, dass diese Schwere für uns sogar als persönliche Ermutigung gelten darf, wenn wir selbst mit Situationen konfrontiert sind, wo unser Wille im so krassen Kontrast zu Gottes steht. Wir lernen von Jesus, wir dürfen uns aus der Situation wünschen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir hier keinen modernen Superheld haben, der nie Angst hat und der immer der Tapferste sein muss, egal ob die Mission, die ihm bevorsteht, eigentlich komplett nicht überlebbar ist. Nein, wir haben hier ein Bild von einem Jesus, der Angst hat und der sich alles andere wünscht, als was gerade seine Realität ist. So wie es mir oft geht und dir vielleicht auch. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus uns hier vorlebt, dass es okay ist zu benennen, dass eine Situation gerade schwer ist und einfach nur schwer. Ich bin dankbar, dass er hier nicht betet, danke, Herr, dass im Endeffekt alles zu meinem Guten dient. Danke, Herr, dass du mich hier und meinen Charakter stärkst. Danke, dass alles in dir zusammenkommt und alles gut wird. Wir wissen zwar, dass Jesus das meint und dass er das auch glaubt, aber hier sagt er einfach nur, es ist schwer und ich will das nicht machen. Wenn wir also mit Situationen konfrontiert sind, wo unser Wille im Kontrast zu Gottes steht, dürfen wir wie Jesus sagen, Herr, das hier ist schwerer, als ich ertragen kann und ich will es nicht. Wenn es irgendwie anders einen Weg gibt, bitte nimm mein Leiden weg. Ja, wir dürfen uns aus der Situation wünschen und Gott sagen, was wir fühlen. Der vorhin zitierte Kommentar geht noch ein bisschen weiter. Jesus tiefer Wunsch ist es, dass Gott das Leiden, das bevorsteht, wegnimmt, dass er einen anderen Weg findet. Aber sein tiefster Wunsch ist es, Gottes Willen zu erfüllen. Jesus ist sich bewusst, wie wichtig sein Sterben für Gottes Erlösungsplan ist und für die Erlösung der Menschheit. Deswegen gibt er sich dem größeren Willen des Vaters hin. In diesem Moment kann Jesus nur beten, dein Wille geschehe und nicht meiner, weil er das größere Bild kennt. Ja, sein Wille, ist das nicht durchzumachen, ist stark, aber sein Wille, uns erlöst zu sehen, ist stärker. Sein Wille, dem Leid zu entkommen, ist stark, aber sein Wille, dem Vater zu gehorchen, ist stärker. Deswegen betet er also doch, dein Wille geschehe. Er gibt sich dem größeren Willen des Vaters hin, ein wahrer Moment der Ergebung. Und ich liebe, was dann kommt, weil Jesus' Ergebung in dem Moment, seine Unterordnung dem Willen Gottes, führt zu einem tiefen Frieden in ihm, der nur von Gott kommen kann. Und das ist auch der zweite Punkt, glaube ich, den wir als persönliche Hilfe heute nehmen dürfen. Wahre Ergebung führt zu tiefem Frieden, egal wie das Endergebnis aussieht. Als Jesus das zweite Mal weggeht, um zu beten, verändert sich sein Gebet. Dieses Mal betet er, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, es sei denn, dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Wir bemerken hier einen eindeutigen Unterschied. Beim ersten Gebet in Vers 39 benutzt Jesus einen Imperativ für das Verb, der Kelch gehe vorüber. Während im zweiten Gebet der Imperativ benutzt wird für es geschehe der Wille Gottes. Ein Kommentar erklärt, dass Jesus hier deutlicher als beim ersten Gebetsgang erkannt hat, dass es ohne seinen Kreuzestod keine Erlösung gibt. Er bittet jetzt konzentriert, der Wille des Vaters soll geschehen. Dieser Wille ist besser und wohltätiger als alle Weigerung, denn er rettet damit unzählige für das ewige Leben. Jesus erkennt das größere Bild hier und gibt seinen Willen auf. Er nimmt sein Schicksal an und da passiert etwas Besonderes. Wir lesen ja, dass ein Engel kommt und ihn stärkt. Jesus wird ruhig, er wird bedacht, er wird konzentriert darauf, was kommt, so sehr, dass er sogar dem Feind das Ohr heilt später, weil er weiß, dass er nicht mehr kämpfen muss. Er sieht keinen Grund, sich zu verteidigen. Er ist gefasst und friedlich. Das heißt nicht, dass er keine Angst mehr hat, nein. Aber er hat sich entschieden, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Es geht nicht mehr um ihn, sondern um die Erfüllung des Willens Gottes. Es war also nicht nur Jesus' schwerstes Gebet in dem Moment, sondern auch sein erfüllendstes. Denn es leitet ja die komplette Erfüllung seines Daseins ein. Alles hat sich auf diesen Moment zugespitzt. Gottes guter Plan der Rettung wird erfüllt, weil Jesus gebetet hat, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und ich glaube, genauso will Gott seinen Plan in deinem und meinem Leben erfüllen. Nein, manche Situationen sind darin alles andere als schön. Wir werden unsere eigenen Gethsemane-Momente haben. Aber Gott geht es um die Erfüllung seines guten Plans, nicht um momentane Glücksgefühle. Wir haben also auch die Wahl. Geben wir uns diesem Plan hin? Auch wenn das heißt, Kontrolle aufzugeben? Ja, ich glaube, es ist zwar einer der schwersten Gebete, auch für uns, aber auch einer der erfüllendsten. Echte Kapitulation unserer selbst führt zu einem Frieden, der nicht verstanden werden kann, auch im Angesicht von Tod und Leid. Vielleicht suchst du schon ewig nach so einem Frieden. Einem Frieden, der eben sowas standhält, dieser Diagnose, dieser finanziellen Situation, diesem Schicksalsschlag. Vielleicht hast du auch schon selbst alles probiert, um tiefe Erfüllung in deinem Leben zu spüren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt viel in der Welt, das den Anschein von Erfüllung hat und uns doch komplett leer lässt. Vielleicht aber sträubt sich gerade auch alles in dir und du denkst dir, Kapitulation? Kapitulation ist ja was für Schwache. Ja, ganz genau. Ich glaube, erst wenn wir realisieren, dass wir eben doch nicht so stark sind, wie wir dachten, dass unser Wille eben doch nicht immer der beste Weg ist, dann kommt mit Kapitulation Frieden einher. Erst wenn wir merken, dass wir mit diesen Löffelchen nicht das Wasser aus dem Boot schippen können, bevor es untergeht. Erst dann kommt Erleichterung, wenn wir das große Rettungsboot sehen. Kapitulieren wir unseren eigenen Willen, unseren eigenen Weg, unsere Idee von gut und richtig, ja, sogar unsere Idee davon, wie das Endprodukt aussehen soll in dieser Situation. Schwingen wir die weiße Fahne, werfen wir die Hände in die Luft und lassen wir Gott das Ruder übernehmen? Ja, keine Frage, es ist angsteinflößend. Aber ich glaube, es ist auch etwas Erleichterndes daran, mal nicht rudern zu müssen. Die Kontrolle loszulassen und zuzusehen, wie das Gesamtbild zusammenkommt. Jesus in Gethsemane zeigt uns eine Sache ganz, ganz klar. Wahre Kapitulation zeigt nicht Schwäche, sondern hebt Gottes Stärke hervor. Jesus beugt sich ja Gottes Willen und das führt zur größten Demonstration von Gottes Stärke. Jesu Auferstehung von dem Tod nur ein paar Tage später. Wäre es Gott in diesem Moment pur um Jesus Glücksgefühle gegangen, hätten wir die Erfüllung dieses ewigen Versprechens nicht erlebt. Es geht Gott also um Erfüllung, nicht um momentane Glücksgefühle, und er will uns mit Frieden erfüllen. Mit der stillen Gewissheit, dass unsere Kapitulation, wie schwer es auch sein mag, nicht das Ende ist, sondern nur der Anfang davon, Gottes Stärke wirklich zu erleben. Jesus zeigt uns also, es ist möglich, dass Gebet manchmal doch simpel sein kann. Wir dürfen sagen, wie wir fühlen, egal ob gut, schlecht, zweifelnd, fragend. Und wir dürfen auch erfahren, dass beim Aussprechen des Gebetes dein Wille geschehe, nicht der Verlust von Kontrolle im Vordergrund steht, sondern der Gewinn seines himmlischen, verstandübergreifenden Friedens. Ja, es ist eindeutig das schwerste Gebet, das wir beten können, aber auch das erfüllendste. Und so lade ich euch nun ein, noch einmal mit mir dieses Gebet zu beten, das Jesus uns lehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.